darum, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen unseres Lebens. Und heute will ich ein bisschen, vielleicht werde ich ein bisschen mehr erzählen als predigen, aber über das Buch von Esther will ich heute sprechen. Und möglicherweise habt ihr das Buch Esther so noch nie wahrgenommen. Ich bin immer so einer, hey, ich suche gerne sozusagen, hey, interessante Sachen aus der Bibel. Ich suche interessante Sachen, die irgendwie versteckt sind, die nicht so offensichtlich sind. Und wenn die rausfiltern, die rausfinden irgendwie, einfach, das sind wie so Edelsteine, die in der Schrift sind, die eigentlich so ein bisschen verborgen sind und nach denen man buddeln muss. Und ich glaube, dass Esther, dieses Buch Esther einfach sehr ein Buch ist, das für die heutige Zeit wirklich signifikant ist, wichtig ist, und ich glaube, dass es einfach auch sehr stark zu unserer Zeit und heute spricht. Das Buch von Esther ist ein sehr interessantes Buch. Und zwar, im Buch von Esther siehst du kein einziges Wunder von Gott vollbringen. Du siehst, und irgendwie, wenn du dir das Buch Esther durchliest, was du eigentlich liest, ist, wie wenn Gott nicht da ist. Und es wird eben so uns bestätigt, dass in dem ganzen Buch wird Gott nicht ein einziges Mal erwähnt. Und es ist super interessant, dass so ein Buch in der Bibel ist, dass weil wir sind ja sowas von, Wir lieben diese Geschichten in der Bibel, wo Gott so wundervolle Sachen vollbringt. Wisst ihr, was ich meine? Wo physische und natürliche Gesetze umgeschrieben werden, beziehungsweise außer Kraft gesetzt werden, wo Gott einfach zu Aaron und Mose sagt, hey, heb deinen Stab, und auf einmal wird das Meer geteilt. Weißt du, ich meine so. Und das sind so Wunder, die in der Bibel sind, und wir lieben diese Wunder. Wir lieben diese Wunder, wo einfach vom Himmel Feuer runterkommt. Weißt du, ich meine so, einfach so mal. Weißt, ohne dass ein Drache speit, okay? Und wir lieben diese Wunder, wo einfach diese physikalische irgendwie außer Kraft gesetzt werden, dass du sogar auf Wasser laufen kannst. Weißt, ich meine so, wir lieben diese Wunder und wir sehen diese Wunder, weil diese Wunder sind sowas von prägnant, weil unter diesen Wundern steht so ganz groß mit freundlichen Grüßen Gott. Weißt du mal so. Das ist ganz klar, es ist Gott, niemand anderes kann es sein. Und ich liebe natürlich solche Wunder, wir lieben alle diese Wunder. Und letzte oder vorletzte Woche war es, das fand ich so interessant, wo es auch um die Herrlichkeit ging, weil in der Herrlichkeit ist es so, dass wirklich solche Sachen passieren. Zum Beispiel, die Katharina hat mir erzählt, dass vor dem Gottesdienst ist ihr Handy runtergefallen und dann hat einen Sprung gehabt in ihrem Display, und nach dem Gottesdienst war der Sprung weg. So, und das sind halt so Sachen, die passieren. Ja, das Ding ist, ich bin da ein bisschen anders. Ich weiß, viele Leute, diese Woche hat mir eine Schwester, die nicht bei uns im Haus ist, aber gezeigt, hey, einen Goldzahn gezeigt, den Gott ihr gegeben hat. Und ich finde sowas interessant, aber mich begeistert sowas nicht. Okay, ich bin da nicht so ein Typ, so, boah, voll cool und so weiter, und tu das dann in den Schrein rein und so. Ich finde das interessant, ich finde das gigantisch, ich glaube daran und ich preise den Herrn, aber das Ding ist, ey, ich weiß, da gibt's mehr. Und ich werde mich nicht durch solche Sachen eingrenzen lassen. Ich weiß, da ist einfach mehr, und ich weiß, dass in diesem Meer, auf diesem Weg von mehr, Gott diese Sachen tut, und dafür bin ich unheimlich dankbar, aber ich werde da nicht stehen bleiben. Sondern ich will mehr. Und das sind so diese Wunder, die wir lieben, wisst ihr, wo irgendwie Eisen taucht und Holz schwimmt, wie bei Elisa, weißt du, wo diese natürlichen Gesetze aufgehoben werden, und die sind einfach sowas von gigantisch, weil Gott einfach, weißt du, du kannst nichts anderes sagen als Gott. Und Gott sagt, liebe Grüße, das war ich. Ach was, wer sonst? Aber dann gibt es sowas wie zum Beispiel das Buch Esther, wo Gott kein einziges Wunder wirkt irgendwie. Kein Wunder siehst du da in diesem Buch. Und Gott befreit sein Volk trotzdem wundervoll. Du siehst Gott nicht ein einziges Mal wirken in diesem Buch. Du siehst nicht ein einziges Mal ihn erwähnt in diesem Buch. Du siehst nicht ein einziges Mal seinen Namen stehen in diesem Buch. Und trotzdem ist er allgegenwärtig in diesem Buch. Und das sind so Tage, das sind so Sachen, die spiegeln unsere Zeit so viel mehr wider, wie dieses Meer, das geteilt wird. Und dieses Buch, es spiegelt unsere Zeit und unseren Lauf und unseren Glauben so viel mehr wider, wie zum Beispiel bei Elia, wo Feuer vom Himmel kommt und sowas von bestätigt wird, dass er Gott ist und alle knien sich nun und ihn zittern und sagen, ja, wir glauben an diesen Gott. Und bei der Esther in diesem Buch, in 10 Kapiteln wird kein einziges Wunder gewirkt und trotzdem erlöst Gott dieses Volk wundervoll. Kein einziges Mal wird Gott erwähnt und trotzdem ist Gott so allgegenwärtig. Und das ist so ein Buch, das ist so signifikant für unsere Zeit, weil es spiegelt unsere Zeit so stark wider. Du siehst in diesem Buch diese Zeiten, wo Ängste da sind, Zeiten, wo das Volk in einem Land ist, wo sie eigentlich nicht sein sollten, also nicht im Willen Gottes sind. Du siehst in diesem Buch, dass es ein Volk da ist, das Gott möglicherweise weiß, mein so, hey Gott, wo bist du? Und am Schluss weißt du, hey, er ist wie so ein gigantischer, fantastischer Architekt, Regisseur, der alles gemanagt hat, weiß ich mein, alles zu seinen Zeitpunkten, alles so hingebildet hat, alles so hingeführt hat, dass es zu diesem Grand Finale kommt. Und Juden beziehungsweise Rabbiner sagen, das größte Wunder, das du in der Bibel siehst, ist dieses Wunder im Buch Esther, weil die Sache ist die, dass Gott einfach so erscheint und physikalische Gesetze einfach so umschreibt beziehungsweise sie außer Kraft setzt. Das ist ein gigantisches Wunder. Aber hier hast du Menschen, hier hast du Situationen, hier hast du Umstände, hier hast du den freien Willen von Menschen und Gott nimmt das alles und in seiner Perfektion kann er all das dahin lenken, dass es am Ende zu einer wundervollen Erlösung kommt. Und sie sagen, hey, das hier ist ein größeres Wunder, weil viel mehr notwendig ist von Gott, um das hier zu steuern und zu leiten. Ist das nicht interessant? Und dieses Buch, es ist ein interessantes Buch. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich ein bisschen davon erzähle. Es ist der, wisst ihr, die Juden wurden ja nach Babylon rausgeführt, okay? Nach Babylon rausgeführt. Warum? Weil sie Gott verlassen haben, beziehungsweise sie aus dem Schutz Gottes herausgegangen sind und somit Gott seinen Schutz, beziehungsweise seine Hand um sie nicht mehr legen konnte in der Art und Weise, damit sie geschützt sind. Und sie haben Gott verlassen, sie haben Gott verleugnet, sie haben anderen Göttern nachgefolgt und deswegen wurden sie sozusagen gefangen genommen. Aber der Bund mit ihnen bestand trotzdem. So, jetzt kommt irgendwann mal, Jeremia hat prophezeit, es werden 70 Jahre sein. Daniel bekommt dieses Buch von Jeremia, liest da drin und sieht, demnächst sind 70 Jahre vergangen. Und er fängt an zu beten, er fängt an zu fasten, er fängt an in Fürbitte zu gehen. Und der Engel erscheint zu ihm und auf einmal passieren Dinge und die Israeliten bzw. die Juden dürfen wieder zurück nach Jerusalem. Und in der Zeit, das ist dann, wo es dann passiert, als Nehemia dann sozusagen ganzen Pulk mitnimmt, um Jerusalem aufzubauen, bzw. das Buch Esra spricht davon, wo sie anfangen, den Tempel zu bauen. So, aber das Buch Esther hier handelt in einer Zeit, wo der Tempelstopp, beziehungsweise wo sie nicht mehr bauen durften. 16 Jahre lang durften sie nicht mehr bauen. So, meine Frage als allererstes, und die wird mir nicht beantwortet, ist, was machen Mordecai und Esther eigentlich noch in Babylon sozusagen? Das bedeutet, sie sind eigentlich nicht mitgegangen. Sie sind nicht mitgegangen mit den Juden, die Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen, sondern sie sind zurückgeblieben und sie sind hier sozusagen obwohl sie eigentlich Freiheit genießen könnten, sind sie in babylonischer Gefangenschaft, obwohl sie eigentlich frei sind. Das heißt, in dieser Zeit passiert es und hier ist Ahasveros, das ist dieser König und es ist kein Prinz auf dem Pferd, sondern es ist mehr ein Krieger, der manisch-depressiv ist. Und dieser König, wisst ihr mal, er organisiert eine Party. Weißt du, aber keine Party, sondern Party-Party. Weißt du, ich meine so, 180 Tage lang. 180 Tage lang wird Party gemacht. Und nach diesen 180 Tagen sagt er, weißt du was, wir setzen noch einen drauf, nochmal richtig fette 7 Tage. Weißt du, ich meine so, die besten DJs des Landes werden geholt. Weißt du, ich meine so, keine Ahnung, von Beyoncé, Rihanna, alle kommen. Tupac wird aus Kuba zurückgeführt. Weißt du, ja, er lebt noch. Weißt du, ich meine so, für die Älteren unter uns, die Backstreet Boys kommen sogar. Jackson 5, ABBA, was weiß ich, alle kommen zusammen. Weißt du, ich meine so, das ist die Party auf der Welt. Weißt du, ich meine so, das ist diese Party. Und dann noch, und dann, weil so viel Shampoos und Gin Tonic und Jack Daniels und Jackie Cola und all das so fließt, weißt du, mein so, ist dieser König sowas von angetrunken und er hat diese wunderschöne Königin, die ja jeder kennt, weißt du, mein so, er ist ja König, die heißt Vashti, also sie hat keinen schönen Namen, aber sie soll schön sein. Und Vashti hat eine eigene Party mit ihren Ladies, okay, Sister Time, Hashtag, okay. Sie hat eine eigene Party, die sie in ihrem Frauenhaus will. Aber hey, hier ist Ahasveras, er ist sowas von angetrunken und sagt, und wisst ihr, was er sagt? Hey, kennt ihr das so Macho-Gehabe? Hey, ich zeige euch, meine ist die schönste. Okay? Und so war er gerade drauf und er sagt, hey, zu den Eunuchen, holt mir diese, meine Vashti, damit sie alle sehen, wie schön sie ist. Und Vashti sagt nein. Und hier geht eigentlich die Geschichte erst richtig los. Aber schaut mal, ab Vers 10, Kapitel 1, Buch Esther, Kapitel 1, ab Vers 10, am 7. Tag, also am Schluss sozusagen dieser Party. 187 Tage Party, ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mechuman, Biseta, Harbona, Bigta und Abagda. Alle schöne Namen. Seta und Karkas, den 7 Eunuchen, die den König Ahasveros persönlich bedienten. Die Königin Vashti mit dem königlichen Diadem vor den König kommen zu lassen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war von schönem Ansehen. Und spätere Handschriften flügen hinzu, sie war fast so schön, aber nicht mal ansatzweise, wie ich weiß, Ise. Und hier geht eigentlich die Geschichte erst richtig los. Okay, hier geht die Geschichte erst richtig los. Dass sie will nicht kommen und dieser König, manisch depressiv, er ist sowas von in seinem Stolz gekränkt. Okay, er ist sowas von in seinem Stolz gekränkt. Er denkt sich, boah, Mädchen, das geht gar nicht. Wer sowas mit mir macht, ich zeig dir, was ich machen kann. Und was er organisiert, ist so eine Miss Universe-Wahl. Weißt du, ich meine, so die Schönsten der Schönen aller Lande kommen zusammen und dann in 2 Runden, beziehungsweise in 3 Runden wird dann die Schönste ausgesucht. Das heißt, die schönsten Jungfrauen kommen zusammen. Die Eunuchen schauen sich die 7 Schönsten raus, also das geht's um die 7 Schönsten. Und diese 7 Schönsten, was die da machen ist, 180 Tage, halbes Jahr lang, müssen die sozusagen durch Schönheitssalons und all diese Sachen durchgehen. Das wäre nichts für mich. Okay. Und das ist da, wo dann die ganze Geschichte vonstatten geht. Dass Mordecai ist ein Jude, der eine Nichte hat. Eine Nichte, weil und die bei ihm aufgewachsen ist und sie hieß Esther beziehungsweise Hadassah. Und diese Nichte, sie hatte keine Eltern mehr, sie war weise, also ist sie bei Mordecai aufgewachsen. Aber sie war vor so schönem Ansehen, dass sie ebenso bei dieser Wahl teilnehmen musste. Also das war keine freiwillige Wahl. Also Demokratie gab es da noch nicht. Und am Ende wird sie sogar, passt auf, das ist so krass, dass Gott wird nicht ein einziges Mal erwähnt in diesem Buch. Kein Wunder wird jemals hier erwähnt, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Sondern all das, was Gott hat, sind die Situationen und die Lebensumstände von Esther, Mordecai bzw. den Juden. Und du fragst dich, hey Gott, was kannst du eigentlich damit machen? Und wir fragen uns manchmal, Gott, was kannst du damit machen? Gott, hey, da muss jetzt ein Wunder her. Nein, nein, nicht immer. Manchmal wirkt er wundersam ohne Wunder. Manchmal führt er die Situation so dahin, dass wir es nicht verstehen. Und manchmal ist es so, dass Gott Dinge tut, die wir nicht verstehen und es macht uns Angst und es bereitet uns Furcht und möglicherweise haben wir so Todesangst. Aber manche Sachen, vor denen wir sogar Todesangst haben, wecken Gott nicht mal auf. als Jesus im Boot war. Jesus, Jesus, steh auf, wir sterben gleich. Und Jesus, weiß man so, was wir Winde, was wir Wellen, hey, die waren für Jesus nicht mal würdig, dass er aufgeweckt wird. Weißt du, ich meine so, Jesus hat geschlafen. Und so sind wir manchmal, dass wir Situationen in unserem Leben sowas von schrecklich finden. Sowas von schlimm. Wie kann Gott da wirken? Aber eigentlich, wie sie eigentlich sind, weißt du, ich meine so, Jesus sieht nicht mal die Notwendigkeit aufzuwachen. Und so sind die Situationen. Die Frage ist nur, wo, wenn wir verstehen, wenn Gott in unserem Mittelpunkt ist, weil hier geht es um sein Volk, hier geht es um Leute, die mit ihm sind. Hier geht es um Leute, die sagen, hey, wir gehören dir und du bist unser Gott. Wenn das da ist, dann wirkt Gott, egal ob es sichtbar ist oder nicht sichtbar ist, beziehungsweise ob es offensichtlich ist oder nicht offensichtlich ist. Und so war es in diesem Buch, dass Gott es irgendwie alles so gemanagt hat, dass es wirklich so gepasst hat, dass am Ende diese fantastische, nicht nur Errettung, sondern wirklich Erweckung passiert ist. Dass Leute sogar, die Bibel sagt, dass sogar Leute anfingen, Juden zu werden. Ein Tag davor ging es eigentlich darum, dass dieses ganze Volk zerstört wird. Ein Tag danach hast du eine Erweckung. Ohne dass Gott offensichtlich ein Wunder gewirkt hat. Einfach nur als fantastischer Architekt und Regisseur, alles so gemanagt, dass es zu diesem fantastischen Finale kommt und Gott sagt, bitteschön. Und er wird nicht ein einziges Mal in diesem Buch erwähnt. Das einzige Buch in der ganzen Bibel, wo Gott nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Kein Lobpreis. Keine Anbetung. Kein Gebet zu Gott. Sogar das Fasten, das sie gemacht haben, steht nicht, sie fasteten für Gott, sondern sie fasteten für Esther. Ist es nicht krass? 10 Kapitel. Und ich meine so, dass sogar Kirchenväter sich überlegt haben, gehört dieses Buch überhaupt in die Bibel? Weil Gott wurde ja nicht erwähnt. Aber dieses Buch ist sowas von signifikant für uns heute, weil wir so oft, weißt, unser Leben läuft so und unser Leben geht so und wir wandeln und wir haben Situationen, wo wir lieben das, wenn wir Gott spüren, aber meistens ist es so, wow, hey, bin ich jetzt hier komplett alleine? Nein, nein, bist du nicht, weil du bist sein Kind. Wenn du sein Kind bist, du fühlst dich alleine. Aber im Hintergrund ist er dabei, wie ein perfekter Architekt und Regisseur, alles so zusammenzulegen, dass irgendwann mal auf einmal macht's bam, tada, und der Vorhang geht auf. Und du denkst dir, wow. Und es geht so weiter, dass Esther wird ausgewählt und Mordecai, und wieso Mordecai zum Beispiel nicht mit nach Jerusalem gegangen ist, er hat einen ziemlich guten Job gehabt. Und das ist meine persönliche Meinung, kann deine andere sein, weil er war sozusagen irgendwie, wir wissen nicht wie, aber irgendwie war er angestellt im Hof des Königs. Und manchmal ist es so, dass der Wille Gottes ein bisschen unterdrückt wird. Genau, durch unterschiedliche Umstände. Wir kennen das alle. Und er ist da. Und was er mitbekommt, ist, dass zwei Eunuchen da sind, die den König Ahasveros umbringen wollen. Mordecai kriegt es mit. Teilt es der Esther mit. Sie soll es dem König mitteilen. Dann wird danach geforscht. Und wirklich, es war wirklich real, diese Gefahr. So. Aber hier ist jetzt noch eine andere Person, Haman. Haman. Klingt deutsch, ist aber nicht. Haman war einer, auch ein interessanter Typ. Haman war ein guter Arbeiter. Haman war jemand, den du wahrscheinlich gerne im Unternehmen gehabt hättest, aber er hat ein Ego-Problem gehabt. Und er hatte Position beim König Ahasveros gehabt, dass wenn er vorbeiging, jeder musste sich vor ihm beugen. Jeder musste sich vor ihm beugen. Weißt du, so einer war das. Und nein, ich habe Probleme heute mit dem Rücken. Jeder musste sich beugen, aber hier ist einer, Mordecai, er beugt sich vor niemanden. So, und so sind manchmal Menschen, okay? So sind manchmal Menschen. Du hast alles, was du brauchst, aber eine kleine Sache stört dich so dermaßen, dass du alles andere nicht genießen kannst. Und so war das bei Haman. Haman, weißt du, alle beugen sich vor ihm. Er hat alles, was das Herz begehrt, aber hier ist ein Mordecai. Er beugt sich nicht vor mir. Und das ist das, was ihm Probleme bereitet. Weißt du, alles ist fantastisch, aber diese eine kleine und er schiebt so einen Hass gegen Mordecai und kriegt mit, dass er ein Jude ist. Und dann kommt er zum König und der König sagt, okay, du darfst machen, was du für richtig hältst. Und er sagt, okay, ich werde sein ganzes Volk zerstören bzw. umbringen lassen. Und jetzt kommt Esther ins Spiel. Esther kriegt es von Mordecai mit. Hey, und das ist dieses, schaut mal in Kapitel 4, Vers 14. Mordecai sagt zu ihr, beziehungsweise ab Vers 13. Und Mordecai ließ der Esther antworten, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Und das sind wir. Wir sind nicht zufällig jetzt gerade auf der Welt. Wir sind nicht zufällig jetzt gerade hier in dieser Stadt. Wir sind nicht hier zufällig jetzt gerade, weil das Ding ist, das ganze Buch Esther sieht aus wie ein Zufall, aber dieses Konzept Zufall gibt es im Biblischen nicht. Es sieht zwar aus wie Zufall, aber Zufall gibt es nicht. Es sieht so aus, als wäre Gott nicht da, aber dabei ist er allgegenwärtig. Es sieht so aus, als würde Gott keine Wunder wirken und trotzdem errettet er wundersam. Und das ist es. Wir sind berufen für eine Zeit wie diese. Und hier sagt Mordecai zu ihr, pass auf, du musst es, wir müssen wieder die Dinge in den Mittelpunkt führen. Wir müssen wieder das zum Wichtigen, zu dem Wichtigen machen, was wirklich wichtig ist. Weil wenn wir das machen, wird Errettung definitiv kommen. Wird Errettung kommen. Und hier ist es interessant. Weil hier siehst du zwei Sachen, die danach passieren. Und zwar Gottes Plan, Gottes Zeitpunkte und die Zeitpunkte von Menschen. Okay, Esther sagt zu ihm, hey, sag den ganzen Juden, 3 Tage wollen wir fasten, nichts trinken, nichts essen und sogar ich und meine Bediensteten, wir werden ebenso fasten. Und dann am Ende dieser 3 Fasttage werde ich mein Anliegen vor den König bringen. Sie fasten und dann kommt der Zeitpunkt, sie war 30 Tage nicht beim König und kommt rein. Und hier geht's jetzt um Leben und Tod für Esther. Wir wissen das alle. Und wenn der König sozusagen sein Zepter hebt, beziehungsweise ihr hinstreckt, dann darf sie kommen. Und wenn er aber manisch-depressiv ist, seine Phasen wieder hatte, dann hätte sie ihr Leben kosten können. Und es ist so, dass sie reinkommen kann. Und er sagt zu ihr, ey, sowas von überwältigt. Er sagt zu ihr, was willst du, dass ich dir? Ich gebe dir sogar die Hälfte meines Königreichs. Sowas nennt man blind vor Liebe. Okay? Ihr wisst ja, was der Unterschied zwischen Liebe und Ehe ist. Wisst ihr nicht? Bei der Liebe ist man blind vor Liebe und bei der Ehe werden die Augen geöffnet. Okay. Und das ist nur meine Erfahrung. Alle, die noch nicht verheiratet sind, lachen nicht. Alle, die verheiratet sind, ja. Okay. Und sie sagt, nein, ich will nicht die Hälfte deines Königreichs. Was ich will, ich würde dich gerne einladen zu einem Festessen. Dich und Haman. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Und sie sagt, ja, heute Abend. Und er sagt, okay, hey, kein Problem, sagt es dem Haman. Und das ist jetzt interessant, warum? Weil hier sozusagen Gott als Regisseur und Architekt noch nicht fertig ist. Und Esther vielleicht ein bisschen zu voreilig war, zu schnell war, ein Tag nur. Warum? Abends kommen Haman und der König hin und Esther denkt, ich muss es ihm jetzt sagen. Und der König sagt zu ihr, was war dein Anliegen? Und sie sagt, ich will dich auch morgen zum Essen einladen. Hallo? Manchmal so. Als König würde ich mir denken, was geht mit dir ab? Genau. Und der König sagt, okay. So, das Ding ist, und hier geht's los, hier fängt an Gott, weißt du, so, Gott hat nur noch einen Tag. Weißt du, Gott hat nur noch einen Tag. Und es sieht aus wie ein Zufall. Und zufällig, pass auf, das sind alles natürliche Umstände, wo Gottes wundersame Wirkung, seine wundersame Hand irgendwie nicht benötigt wird. Und auf einmal siehst du in Kapitel 6, pass auf einmal kann der König nicht schlafen. Zufällig kann der König nicht schlafen. Und der König sagt, hey, bring mir ein Buch, damit ich einschlafen kann. Kennt ihr so, es gibt so Bücher, die brauchst du eigentlich nur zum Einschlafen, nicht für den Intellekt, nur zum Einschlafen, okay? Und er sagt, bring mir dieses Buch, damit ich einschlafen kann. Und was bringst du für ein Buch? Ganz einfach, das Buch der Chronik. Wieso? Weil der und der gebar den Sohn und dieser Sohn gebar diese Kinder und diese Kinder gebar, da schläfst du sofort ein. Und er sagt, bring mir dieses Buch der Chronik, weil mein Sohn, damit ich einschlafen kann, denke ich. Aber davor, was Haman sich überlegt hat, hey, Haman hat diesen Mordecai, ist an ihm wieder vorbei. Wisst ihr, er war fröhlich. Die Königin hat ihn zum Essen eingeladen. Nur ihn und den König. Weiß ich mal so, hey, du bist, weiß ich mal so, du bist da oben. Weiß ich mal so, top of the charts. Weiß ich mal so, dein Album hat alle Rekorde gebrochen. Weiß ich mal, du bist es nicht freuen. Aber Mordecai beugt sich wieder nicht vor ihn. Und sein Hals ist so, weiß ich mal so. Er versammelt seine Freunde. Er sagt, hey, was machen wir mit dem? Er sagt, hey, weißt du was? Gute Idee wäre, ihn aufzuhängen. Weiß ich mal so. Immer gute Idee, jemanden aufzuhängen. Katastrophe, weiß ich mal so. Aber nicht nur aufzuhängen. Lass deinen Fall vor deinem Haus 50 Ellen hoch sein. Was für ein Ego musst du haben? Wisst ihr, wie viel 50 Ellen sind? 24 Meter. Damit jeder sieht, was ich meine, so 24 Meter. So, das passiert alles in der Zeit zwischen diesen zwei Malen, zwischen in diesen 24 Stunden. Warum? Weil Gott hat noch einen Tag gebraucht. Weißt du, Esther war ein bisschen zu schnell. Und Esther dachte, sie hat's nicht übers Herz gekriegt. Esther dachte, sie hatte Angst. Esther dachte möglicherweise, weiß ich mein so, kennt ihr das? Heiß, kalt, schwitzen und so weiter. Weiß ich mein so, möglicherweise all diese Sachen passiert. Wer weiß? Keine Ahnung. Und dann nicht nur schwitzen, sondern dann fängt der Bauch an zu knurren und dann kannst du nichts mehr essen, sondern bist ständig auf der Toilette. Nein, anyways. Er liest dieses Buch und dann auf einmal sieht er in diesem Buch, in diesem Chronik. Zufällig kann er nicht schlafen. Zufällig nimmt er das Buch der Chronik, denkt er. Aber wenn wir jetzt von außen dieses Buch lesen, sehen wir Gottes Finger überall drin. Weißt du, so zufällig kann er nicht schlafen. Zufällig nimmt er gerade dieses richtige Buch. Zufällig liest er in diesem langweiligen Buch gerade diese eine Situation mit Mordecai und er sieht, hey, Mordecai war derjenige, der mich gerettet hat. Hey, wurde der Mordecai eigentlich belohnt? Und die sagen, nein, Mordecai wurde nicht belohnt. Und wen holt er sich? Er holt sich Haman. Haman ist ja sein Berater. Und Haman war gerade im Tempel. Zufällig gerade im Tempel wollte er dem König sagen, was er eigentlich mit Mordecai machen wird. Er wird ihn 24 Meter oben am Pfahl irgendwo aufhängen. Weißt du, so. Zufällig war er gerade da. Zufällig. Alles Zufall. Weil Gott ist ja nicht ein einziges Mal erwähnt in der Bibel. In diesem Buch. In der Bibel. Und Haman kommt und will ihm erzählen, was er mit Mordecai machen will. Aber bevor er ihm das erzählt, sagt er, der König, ich will was erzählen. Was würdest du machen? Was wäre etwas, was als Ehrerbietung für jemanden, der wirklich was Tolles getan hat. Was würdest du sagen, was wäre das Besondere? Und Haman denkt sich, das ist meine Zeit, wen kann er meinen? Und er sagt, er sollte einen Mantel bekommen, den der König schon mal getragen hat. Er sollte auf einem Pferd sitzen dürfen, auf dem der König schon mal geritten ist. Und dann sollte ein Fürst des Landes dieses Pferd durch das Land sozusagen führen, damit die alle sehen, dass der König diesem Ehrerbietung gibt. Und der König sagt, super Idee. Haman, hol Mordecai. Boom. Alles zufällig. Alles Zufall. Gerade so, weiß ich mal so. Zufällig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Haman. Die schlimmsten 24 Stunden seines Lebens. und werden nicht besser. Dann wissen wir, da kommt das zweite Mal. Das ist so krass, das finde ich wieder so. Weißt du mal so, es gibt so manchmal Situationen, wo sogar Gott, wo Situation ist eigentlich gar nicht so, wie sie erscheint, aber Gott lässt sie dich trotzdem denken, dass sie so ist. Und hier ist dieses zweite Mal. Und jetzt ist Gott bereit, okay? Jetzt kann Esther sozusagen was sagen. Sie weiß zwar nicht, dass Gott davor nicht bereit, aber ihr wisst, was ich meine. Und sie sagt, mein Volk soll umgebracht werden. Und er sagt, wo? Wie kommt das? Und sie sagt, Haman, der ein Böser ist, will uns alle umbringen. Und der König außer sich rennt raus in den Garten. So, Haman, bitte, 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 ich will nicht sterben. Kommt zu Esther. Und die Esther lag da auf ihrem Liegebett oder wie das auch immer ist oder wie man das nennt. Weißt du? Und er kommt und kniet sich vor ihr, bitte, bitte, bettelt um sein Leben. Der König kommt rein und denkt, dass er sozusagen Esther was antun möchte. Und Gott lässt rein zufällig die Situation, die sie eigentlich gar nicht so ist, lässt sie so wirken, als wäre sie so, damit der König Haman bestraft. Und jetzt Haman, alles ist vorbereitet. Da ist ein Pfahl, 24 Meter hoch. Da ist ein schönes Haus davor. Schreckliche Story. In der damaligen Zeit nicht so schrecklich, in unserer natürlich total schrecklich. Und wird da aufgehängt, das Haus wird wem gegeben? Der Esther gegeben. Und was wir sehen ist, dass als dieses Dekret rausgegangen ist, dass alle Juden umgebracht werden sollen, steht im Esther 4,3 und in jeder einzelnen Provinz, überall wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Wein und Wehklagen. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Du kannst dir nicht vorstellen, wenn du weißt, hey, öffentlich und offensichtlich wird ein Dekret ausgesprochen, ausgesandt, dass wir umgebracht werden. Es ist natürlich Trauer, Wehklagen und so weiter. Aber wir müssen verstehen, dass wenn Gott ein Volk hat, wenn Gott Kinder hat, wenn Gott einen Leib hat, wenn Gott jemanden hat, der zu ihm gehört und er sagt, ich gehöre dir und du gehörst mir, dann auch wenn es nicht so scheint, als wäre Gott hier am Wirken, er ist wundersam dabei, ein fantastisches Ende hervorzurufen. Wenn wir ihn in unseren Mittelpunkt stellen, wenn wir sagen, du bist unser Mittelpunkt, und hier geht es, und hier sagt sie, hey, lasst uns fasten. Du fastest natürlich nicht für Esther, sondern du fastest, um jemanden zu bewegen, damit er sich bewegt, und das ist Gott. Aber was sie natürlich nicht gewusst hat, ist, dass Gott bereits alles so zusammengeführt hat, dass er nur darauf gewartet hat, dass jemand ihn in den Mittelpunkt stellt. Weil wenn er dann in den Mittelpunkt kommt, kann Gott, bam, die Situation sowas von durchbrechen, wie wir uns es nicht hätten vorstellen können. Und deswegen ist es so wichtig für uns als Christen, dass wir verstehen, hey, Gott ist am Wirken. Gott hat uns nicht vergessen. Auch wenn es so aussieht, als wäre Gott nicht da. Auch wenn es so aussieht, als würde Gott keine Wunder wirken. Auch wenn es so aussieht, als wäre die Situation total schlimm, die Umstände katastrophal. Aber Gott ist dabei, mit seinen Fingern in seiner fantastischen Art und Weise Regie zu führen, damit es zu dem Punkt kommt, wo bam, ein fantastisches Finale hervorkommt und wir den Sieg davon tragen. Das ist, wer Gott ist. Ja, er tut Wunder. Ja, er tut die Meere spalten. Ja, er tut Feuer vom Himmel runtersenden lassen. Ja, er tut Dinge, die dem Natürlichen und dem Physikalischen widerstreben. Ja, er tut all diese Sachen und wir lieben diese Sachen und er wird sie immer tun. Aber die meiste Zeit, wie Gott Wunder wirkt, ist er auf eine Art und Weise, wo du ihn nicht siehst. Auf eine Art und Weise, wo er nicht mal erwähnt wird. Auf eine Art und Weise, wo wir denken, wo ist er überhaupt? Auf eine Art und Weise, wo du denkst, die Gesellschaft hat sich verselbstständigt. Auf eine Art und Weise, wo du denkst, kann Gott hier überhaupt irgendetwas machen? Aber was eigentlich Gott macht, ist das große Finale vorbereiten. Und in einem Tag haben sie Angst um ihr Leben. Und an einem Tag, der bereits festgesetzt wurde, dass sie sterben, wurde zu dem Tag der größten Erweckung in Babylon. Und schaut mal, Esther 8, 17. Und als, weil die Sache ist die, bevor ich da hinge. Zur damaligen Zeit, wenn es ein Gesetz bereits gab, konnte es nicht mehr annulliert werden, es konnte nicht mehr gestrichen werden, es konnte nicht mehr zurückgezogen werden. Das ist krass in dieser Zeit. Du gibst ein Gesetz, alle Juden müssen umgebracht werden. So, das kann nicht mehr zurückgezogen werden. Was machst du jetzt? Ein anderes Gesetz geben. Und zwar, die Juden dürfen sich wehren. Die Juden dürfen sich nicht nur wehren, sie dürfen sich wehren und alle anderen plündern. Stell mal vor, hier waren welche schon bereit, weiß ich mal so, keine Ahnung, wie die Schotten, keine Ahnung, schon Gesichter angemalt und so, wir gehen in eine Metzelei, weiß ich mal so. Und dann kriegen sie von einem neuen Gesetz, wie du schnell die Schminke weg, weiß ich mal so, alles weg. Nein, wir lieben Juden. So sind Menschen manchmal. Aber mir ist es egal, Hauptsache sie werden errettet. Mir ist es egal, ob sie mich anspucken, ob sie mich beleidigen, ob sie mich schlagen. Hauptsache sie werden errettet. Hauptsache sie sind dabei in diesem großen Finale, wo Gott die Tür öffnet und sie sagen, hey, wie sie, jetzt bin ich auch einer von dir. Ich denke mir, Holland, ja, geh in eine andere Gemeinde, aber weißt du mal, Hauptsache du bist errettet. Spaß. Und du siehst, dass Gott dieses Buch ein Volk in einem Land, das nicht im Willen Gottes ist. Du siehst Situationen, die nicht im Willen Gottes sind. Du siehst ganze Gesetze Gottes brechen. Weil die Bibel sagt sogar im Buch Esther, dass Esther morgens zum König reingehen musste und abends wieder rausging, bevor sie verheiratet war. Du siehst sogar die Gesetze der Reinheit gebrochen. Du siehst Dinge, wie es, weiß ich mal, alles widerstrebt Gott. Alles, was du drumherum siehst, widerstrebt diesem mächtigen Gott. Und genau das, sagt er, wenn genau da in so einer Situation, wenn in so einer Welt ein Volk, ein Leib, eine Gruppe da ist, die mich in den Mittelpunkt setzt, dann werde ich es benutzen zu einem großen Finale, zu einer großen Rettung, zu einer wundersamen Erlösung bzw. Erweckung. Dieses Buch Esther ist eins der besten Bücher für unsere Zeit heute. Ich bin jetzt 17. Heute? Ist heute der 16.? Gestern? Heute ist der. Ah, da war mein Geburtstag. Mein geistlicher Geburtstag. Ich bin 17 Jahre alt geworden, noch nicht volljährig, aber egal. 17 Jahre. Und am Anfang habe ich gedacht, Gott kann alles. Am Anfang habe ich gedacht, hey, weißt du, so wie er mich erwischt hat, wird er alle erwischen. 17 Jahre später, Ernüchterung. Aber dieses Buch gibt mir sowas von Hoffnung. Dieses Buch Esther gibt mir sowas von Hoffnung, dass auf jeden Fall, weiß man so, weil ich habe die Geschichten von Jesus geliebt, wo Jesus einmal was sagt und sie sagen, woher kommt diese Autorität? Jesus hat was gemacht und die Tote auferweckt und du denkst dir, genau so wird es passieren, genau so wird es passieren und du siehst dann Zeichen und du siehst Wunder und auf einmal siehst du aber trotzdem kein Volk. Und du musst damit kämpfen, dass du möglicherweise enttäuscht bist. Du musst möglicherweise damit kämpfen, dass du denkst, hey, wird es wirklich so passieren? Sind diese Dinge, die hier drinstehen, wirklich wahr? Oder wie muss ich mir das vorstellen, Gott? Und dann liest du dieses Buch Esther. Gott nicht ein einziges Mal erwähnt, kein Zeichen, kein Wunder getan. Alles nur Zufälle. Und dadurch hat Gott ein großes Finale. Und ich sage, Gott, keine Chance würde ich dich jemals bezweifeln. Ich weiß, du brauchst keine Situation, wo ich hier perfekte Situation schaffe, damit du dein Wunder hier wirken kannst, wie bei Elia. Auch wenn wir das machen. Wir lobpreisen hier, damit er kommen kann in einer Art und Weise, wie er noch nicht da war. Wir preisen, wir reden von ihm auf eine Art und Weise, weil es ihm sozusagen Ehre gibt und den roten Teppich hier niederlegt. Aber ich will, dass er in der Stadt wirkt. Ich will, dass er in Deutschland wirkt. Ich will, dass er in Europa wirkt. Ich will, dass er in Arabien wirkt. Ich will, dass er in Indien wirkt. Ich will, dass er in China und in Nordkorea wirkt, auf eine Art und Weise, wo die Situation nicht stimmt, wo die Umstände nicht passen, wo all das sowas von zerstört ist, beziehungsweise wo Gottes Wille nicht erkennbar ist, Gott nicht erwähnt wird, du musst Gott irgendwie suchen, es hat sich verselbstständigt und so weiter. Und Gott ist dabei, seine Zügel zu ziehen und alles sowas so hinzubilden, dass dieses Finale passiert und auf einmal macht's bam. Und alles Zufälle, alles Zufälle, alles Zufall, Zufall, gerade da, weißt du, mein so. Kim, in Nordkorea kann ich schlafen. Hey, gib mir ein Buch. Ah, hier, ein langweiliges Buch. Was ist es hier? Keine Ahnung. Das ist so alt, den Titel sieht man nicht mehr. Und er fängt dann zu lesen und lesen und lesen. Und dann liest er davon, wie einer auf Wasser läuft. Und dann liest er davon, wie einer Tote auferweckt. Dann liest er davon, wie einer gekreuzigt wurde. Aber dann liest er davon, hey, er hatte kein eigenes Grab, weil er hat kein eigenes Grab gebraucht. Wozu braucht er ein eigenes Grab? Er hat sich eins geliehen, weil das Ding ist, er hat es nur für 3 Tage gebraucht. Und dann ist er auferstanden und er liest davon und er liest davon und es berührt ihn. Und auf einmal passieren Dinge. Ich weiß nicht, ob es so passieren wird, aber Zufälle sind interessant. Das Problem ist, es gibt sie nicht. Es gibt nur einen Gott, der nimmt, was nicht perfekt ist. Der nimmt, was er haben kann. Aber eine Sache, die er braucht, ist Leute, die beten. Leute, die sagen, du bist unser Mittelpunkt. Auch wenn es eine kleine Gruppe ist. Und die sagen, Gott, alles, was du sagst, egal wie es ist, und Gott fängt an. Und manchmal sind wir ein bisschen zu schnell, voreilig und so weiter. Und Gott sagt, komm zurück. Ich brauche noch einen Tag. Und dann lässt er alles sozusagen, alles so perfekt zusammenführen wie ein Puzzle, bis das ganze Ding endlich offenbar wird vor allen. Und Leute, die den Tag davor dich angespuckt haben, belächelt haben, am nächsten Tag preisen sie mit dir an, loben sie den Herrn und entschuldigen sich bei dir. Das ist Gott. Wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Amen.